Das griechische Wort für Geheimnis kennen wir alle. Mysterion. Ein Mysterion, ein Geheimnis. Das Neue Testament hat das Wort Geheimnis, Mysterion, 27 Mal kommt das vor im Neuen Testament. In den Evangelien und im Buch der Offenbarung zusammengezählt 7 Mal und die restlichen 20 Mal, wo das Wort Mysterion vorkommt, hat Gott dem Apostel Paulus anvertraut. Sie ist sogar reserviert.
Danke. Ja.
Wunderbar. Und ganz genau geordnet in den 3 ersten Evangelien ist die Rede vom Geheimnis des Reiches. Und zwar noch vom Geheimnis des Reiches der Himmel, wo die Himmel herrschen, wo heilige Engel herrschen werden, 1000-jährigen Reich. Und dann das Geheimnis, offenbar das Geheimnis der Hure, der großen Hure, der Mutter der Huren. Das sind die Geheimnisse, die 7. Und bei Paulus, das wollen wir dann heute nennen, die Bibelstellen heute Abend, eine nach der anderen, die wunderbaren Geheimnisse Gottes persönlich. So, dann dürfen wir hier zuerst, was haben wir hier vor uns? Die Stiftshütte, wie Luther übersetzt, wie man sagt, kurz. Warum Stiftshütte? Weil alle Materialien dazu vom Volk freiwillig geschenkt zur Verfügung gestellt worden. Da war das ganze Volk willig. Und das hat der Herr dann auch sehr, sehr gelobt. Aber der Name der Schrift heißt einmal die Hütte des Zeugnisses. Die Geschwister, die das Thema, die Tochter Jephthas gehört haben, das ja Gilead, Zeugnishaufen heißt, also Hütte des Zeugnisses. Und das Zeugnis ist gemeint die Bundeslade im engeren Sinn des Wortes hier. Also Grundriss der Stiftshütte, der Hütte des Zeugnisses oder auch das Zelt der Zusammenkunft. Zelt der Offenbarung oder Zelt der Zusammenkunft ist noch eine dritte Bezeichnung. Und das hebräische Wort für Zusammenkunft ist nun das sehr wichtige Moadim. Moadim, eine der 7 Bedeutungen, die Gott Sonne, Mond und Sterne zugeteilt hat, nicht nur zur Bestimmung von Tag und Nacht und so weiter und zum Herrschen über die Erde, Sonne, Mond und Sterne, sondern sie seien zu Moadim. Und besonders der Mond. Und Moadim muss übersetzt werden, Festzeiten Gottes, die er dem Hause Israel übergeben hat, nach dem Buchstaben irdischerweise einzuhalten. Also, Passa, erstes Fest, anschließend ungesäuerte Brote, Moad, Fest des Pascha, Schlachten des Lammes, Darbringung einer Erstlingsgabe, anschließend 7 Tage ungesäuerte Brote. Er hat Sonne, Mond und Stern gemacht zu Moadim, um die Festzeiten Gottes zu bestimmen. Genau, schlagen wir mal Psalm 83 auf. Ja. Hast du den gleichen Satz wie ich?
Ja.
Kleiner? Psalm 83. Ja. Gerade hier.
Nee.
Hast du angestrichen.
Ah ja.
Bitte genau hören.
Ist aber 81.
Aber 81?
Ja.
Ah, danke schön. 81, Psalm 81.
Vers 3.
Vers 3, ja.
Und bis 5. Stoßet am Neumonde in die Posaune, am Vollmonde zum Tage unseres Festes.
Aha. Hat also der Mond seine Funktion bei den Festen Israels? Und zwar stoßet in die Posaune, wann?
Am Neumond.
Wann?
Neumond.
Neumond.
Bei Neumond erstens und?
Und am Vollmond. Zum Tage unseres Festes.
Ja, bitte. Warum verschiebt sich unser Osterfest und dann natürlich auch das Pfingstfest immer ungefähr während einem Monat? Weil die Väter der Christen, die das wussten noch, haben gesagt, gut, also da halten wir uns dran. Nur verschieben wir Christen dann, achten wir nicht genau auf Neumond und Vollmond, nicht? Denn das Lamm wird geschlachtet bei Vollmond, am 14. Tage ab Neumond. Der Mond, der beherrscht der Finsternis, wenn der seine volle Größe hat, dann ist die Sonne in der Nacht am tiefsten Punkt, und wenn er die Nacht beherrscht, das ist der Tag, dann, an dem dann das Lamm geschlachtet wird, am anderen Tag. So, genau, Sonne und Mond. Also jetzt haben wir mal Neumond und Vollmond. Lies noch einmal 3 und den nächsten.
Stoßet am Neumonde in die Posaune, am Vollmonde zum Tage unseres Festes. Damit jetzt niemand denkt, da hätten sich okkulte Weisheiten eingeschlichen,
ja,
wird das jetzt genau vergründet. Denn eine Satzung für Israel ist es, eine Verordnung des Gottes Jakobs.
Aha. Liebe Geschwister, sind wir jetzt astrologisch abgeglitten, wenn wir solches bezeugen, oder ist das biblisch? Hey, da haben die Gläubigen keine Ahnung. Kommt mal eine Schwester zu mir am Ostern und sagt, Bruder Muhl, sagt mir gerade eine andere Schwester, immer am Karfreitag steht der Vollmond am Himmel. Denn das ist doch okkult, das ist doch blöd, das ist doch dumm. Nein, das ist eine Ordnung Gottes, liebe Schwester. So. Genügt. Also, jetzt wird dieses Zelt genannt Zelt der Moadim. Er hat den Mond gemacht für die Moadim, der Mond beherrscht, wie wir es gelesen haben. Genau, die, nicht? Wenn wir ja bei Sportkonkurrenz läufen, die gucken ja nicht auf den Stundenzeiger und nicht auf den Minutenzeiger, sondern auf den Zehntelsekunden oder Hundertstel
Sekunden.
Auf den Zeiger, der am schnellsten geht. Und am Himmel ist der Zeiger, der am schnellsten herumgeht, der Mond. Nicht? Und deshalb fixiert Gott durch den Mond alle die Einzeldinge. Er hat den Mond gemacht für die Moadim, die Festzeiten, Psalm 104. Die Sonne weiß ihren Untergang, warum? Weil Christus die Sonne weiß, um des Feindes willen muss ich sterben, untergehen am Horizont. Ihr sollt den ans Holz gehängten spätestens beim Untergang der Sonne herunterholen. Und das hat der Josef von Arimathea wunderbar gemacht, mit Erlaubnis von Pilatus. Also was heißt das? Das Zelt der Zusammenkunft, das Zelt der Moadim, weil ja hier dann rings um das Zelt die Feste, da mussten alles Männliche sich hier versammeln in der Nähe des Zeltes der Zusammenkunft. Dann Weitere Orientierung, was dieses Kranzkitze darstellt. Diese äußerste Linie ist nicht irgendein Rand, sondern genau im Verhältnis zur Stiftshütte, im Zelt der Zusammenkunft, die Umfriedigung des Vorhofs. Und dann seht ihr hier, ist genau ein Quadrat. Und leider, weil ich keinen größeren Plan hatte, ist hier dann noch ein zweites Quadrat. So. Und genau in der Mitte dieses zweiten Quadrats, also der ganze Vorhof ist dann etwa so groß, und genau in der Mitte dieses zweiten Quadrates ist der Schlachtopferaltar hier. Und genau in der Mitte des zweiten Quadrates ist die Bundeslade, im Allerheiligsten. Wenn ich so spreche, verstehen mich alle. Danke. Seht wieder, ganz gewaltig. Und dann um das Zelt der Zusammenkunft herum ist dann alles Vorhof, also das Volk kommt ja rings um die Stifthütte sich bewegen und besonders da im vorderen Teil. Und dann wissen wir, nur die Söhne Levis, die hier besonders dann allerhand zu sagen haben, nur die durften ins Heiligtum hineingehen und nur einmal im Jahr der hohe Priester ins Allerheiligste bis zur Bundeslade. Wenn wir hier reinkommen, dann ist links der goldene Leuchter aufgestellt und im Licht des goldenen Leuchters gegenüber, im Norden, da ist Norden, Westen, Osten, Süden, steht der Räucheraltar, ist der, ja, nicht so fest, dass man wieder raus. Langsam. Warte mal. Ja, ganz schön hängt, ja.
Ja, aber da ist die Leiste zu Ende.
Nein, ich darf es nicht so draufziehen.
Dann muss also
es ja, es geht, ja. Also links, wenn wir reinkommen, steht der goldene Leuchter. Ihm gegenüber der Schaubrottisch, da waren aber nicht nur Schaubrote, 12, sondern auch Weinkelche, also richtig Tisch des Herrn, Brot und Wein. Und dann der Räucheraltar, das ist der Scheidevorhang. Warum habe ich den so nur punktiert? Also erstens, weil es Eingangsvorhänge sind, Durchgangsvorhänge. Aber dieser Scheidevorhang, der hing nicht von Anfang an da, in der Hütte, sondern Mose hatte einen Auftrag, denn Mose wurde ja durch einen Engel ein Modell gezeigt von dieser Hütte, des Zeltes der Zusammenkunft. Und dann wurde ihm gesagt, siehe zu, dass du das Ganze als einen Raum machst. Noch gar nichts vom Scheidevorhang. Aber über dem Heiligtum hier, da waren 5 Teppiche, in dieser Weise 5 Teppiche, die seitlich dann herunterhingen. Und da waren 5 Teppiche, die 2,5 deckten das Allerheiligste und der Rest hing dann auf beiden Seiten runter. Und hier waren die 5 Teppiche und die 5 Teppiche waren mit 50 goldenen Ringen zusammengefügt. Das nennt die Schrift die Zusammenfügung von Heiligtum und Allerheiligstem, wie sie nun bedeckt waren. Und erst etwas später heißt es, hänge unter die Zusammenfügung der 50 goldenen Ringe ein scheidendes, Also der Scheidevorhang, der kam erst später hinzu. Und wunderbar hören wir einmal mit geöffneten Ohren des Herzens: Hänge ein Scheidendes unter die Zusammenfügung. Scheiden, etwas scheiden, ist das Gegenteil von Zusammenfügung. Jetzt stelle ich die Frage: Hängt die Zusammenfügung am Scheidenden oder das Scheidende an der Zusammenfügung? Das heißt, die Zusammenfügung, die goldenen Ringe, stellen ja schon dar die Versöhnung des Gott. Versöhnung können wir gerade lesen da in Hebräisch. Und das Scheidende hängt an der Zusammenfügung, kommt später hinzu, wurde, Galaterbrief, zwischen hineingeschoben, zwischen die Gegenwart Gottes und den Dienst der Leviten, zwischen hineingeschoben oder gehängt. Aber kommt das Scheidende eines Tages wieder weg? Sogar zerrissen von oben nach unten? So, das Scheidende. Was wird dann sichtbar? Die goldenen Klammern, die Versöhnung. Denn, ich darf gerade sagen, Allerheiligstes ist der Raum der Gegenwart Gottes, Gott. Der Herr ist Geist, die Liebe, vollendet in der Liebe, der Raum, die Liebe des Geistes, gibt es schon mal. Ja, genau, die Liebe des Geistes, die ist hier zu Raum. Im Heiligtum ist der Wohnraum für die Seele, und was dir der Liebe entspricht und die Hoffnung. Denn die Hoffnung ist der Anker der Seele, der hineinreicht bis ins Innere des Vorhangs, also bis ins Herz Gottes. Die lebendige Hoffnung ist der Anker der Seele, hier im Heiligtum, der hineinreicht bis ins Innere des Vorhangs, also bis ins Herz Gottes. Haben dann einen guten Anker. Mhm. Gut gesichert. Ja, wo fällt jetzt? Jetzt haben wir Liebe, Hoffnung, was fällt jetzt noch?
Glaube.
Glaube, wo ist der Glaube?
Glaube.
Diese äußerste Umfriedigung des Vorhofes stellt den Glauben dar. Und im Osten, der sind die Eingangsvorhänge, stellt die Tür hier im Osten, wo das Volk rein kann. Also, und diese Vorhänge, weiß, reine weiße Leinwand ringsum, stellt was da? Die Gerechtigkeit der Heiligen. Und den äußersten Schutzwall des Glaubens. Wenn also ein Israelite da reingeht, jetzt verstehen wir das Gesetz geistlicherweise, sagt Jesus, ich bin die Tür. Mhm. Wo hinein? In das Leben des Glaubens. Der Glaube ist der erste Schritt, der durch die Tür Jesus Christus in diese heiligen Räume getan wird und getan werden kann und muss. Also, wer nun durch die Tür hier, Jesus Christus, im Glauben eingetreten ist, für den steht das alles. Jetzt kann er nicht genug wissen von all dem Göttlichen. Jetzt kann er nicht genug wissen. Jetzt ist sein Wissen geheiligt, Gnosis. Jetzt sehen wir das noch näher an. Die Stiftshütte, Heiligtum, Allerheiligstes, Vorhof. Jetzt haben wir hier die Begriffe im Allerheiligsten, Weisheit. Und wunderbar, Christus ist uns erstens gemacht zur Weisheit. Und als wir zum Glauben kamen, hat der Geist Gottes uns nicht durch diese Tür in den Vorhof geführt. Sondern die Auserwählung, die Gott für uns vollzogen hat, wann? Wie spät nach Grundlegung der Welt?
Aha.
Die Auserwählung, die Gott vor Grundlegung vollzogen hat, da hat er uns gleich mit Christus in sich hineingenommen. Also hier, gleich jeder von uns wurde vom Geiste Gottes gerade ins Vaterherz hineingenommen. Gleich nicht nur in den allerheiligsten Raum, sondern hier. Und die Cherubim auf der Bundeslade hier werden im Hebräischen Brüder genannt. Das sind Brüder in Christus, das sind wir. Und Gott sagt zu Mose, da heißt es nämlich in der Elberfelder, ein Cherub soll sein Angesicht auf den Cherub gegenüber richten. Schade. Warum habt ihr nicht geschrieben, ein Cherub soll sein Angesicht auf seinen Bruder richten, steht in Hebräisch. Ist das mehr wert? Ja, das sind Brüder. Und die Cherubim sind aus einem Talent reinen Goldes mit dem Sühnedeckel herausgearbeitet. Das waren Künstler. Diese Künstler haben wir ja hier dann auch noch mit Namen genannt. Also Gott hat uns direkt hier in sich hineingenommen, mit Christus unser Leben in Gott verborgen. Und was machen wir jetzt? Und auch unsere Auserwählung ist nicht für das Haus und nicht für das Volk, sondern uns auserwählt für sich selbst. Wir dürfen seiner Hut warten. Stellen wir uns mal das vor. Hat unser Gott und wunderbarer himmlischer Vater auch Bedürfnisse? Möchte er auch ein wenig geliebt sein? Zwiesprache.
Söhne Zadoks, gell?
Bitte?
Söhne Zadoks.
Ganz im Alten Testament wieder die einen Leviten, die Söhne Zadoks, und dann die anderen Leviten, die Abgötterei noch pflegten. Und die Söhne Zadok, die Treuen, die hat er berufen für sich selbst, seiner Hut zu warten. Und zur Strafe, dass die anderen Leviten das Volk noch verführt haben zur Götzendienerei, zur Strafe dafür, müssen sie dem Hause und dem Volk dienen. In der Vollendung. Wunderbare Strafen unseres Gottes. Aha. Wo steht das Wort nun? Weisheit und Offenbarung. Kolosserbrief haben wir Geheimnis Gottes, in welchem verborgen sind alle Schätze der Weisheit und Kenntnis. Aber.
In Epheser 1.
Epheser 2.
2.
Einfach noch. Oder 1 noch. 1 noch.
1 ist es.
Epheser 1.
Epheser 1. Hm. Da steht also in aller Weisheit und Einsicht.
Ja, Vers 17. Auf dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung.
Aha, Moment. Ja, noch zu.
In der Erkenntnis seiner selbst.
Ah, seiner selbst. Es steht hierher, Geist der Weisheit und Offenbarung sind im Allerheiligsten und im Heiligtum zu Hause. Wenn also Paulus, ja, vom Geiste Gottes inspiriert seine Sätze formulieren durfte, schriftlich festhalten durfte in Griechisch, dann hat er wahrscheinlich gar nicht gewusst, wie er vom Geist im Hause Gottes geführt wird. Dann werden wir sehen, der Geist der Weisheit, das ist das Allerheiligste, und der Kenntnis da wie das nun miteinander zu tun hat, das ist das Innerste, Allerheiligste, und Kenntnis ist das Äußerste. Kenntnisnahme ist immer nur die äußere Form und die äußere Darstellung. Ja. Aber ich darf noch das Wort des Petrus hier grafisch dargestellt erklären. Ein Wort des Apostel Petrus, wo er beginnt, so reichet nun da, nach allem, was Gott uns geschenkt hat, im Glauben die Tugend, in der Tugend die Kenntnis, in der Kenntnis die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit das Ausharren, im Ausharren die Bruderliebe, in der Bruderliebe die letzte noch
die Gottesliebe,
ja, in der Bruderliebe noch die Gottesliebe, also es sind 7 Stücke. Dann lese ich das einmal im Glauben, das in dem, 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 das dachte du, Petrus, also du schreibst hier wie ein Drehorgelmann, steht doch mal sowas vor, nicht? Hat mich aber dann sofort geschämt natürlich und dann Buße getan vor dem Herrn, also bitte Herr, schenk mir, warum so etwas? Kaum gebetet um Verständnis. Ha, guck dir mal die Ordnung des Hauses Gottes an. Das wissen wir. Bei Paulus ist der Glaube das Langschild, äußerste Verteidigungsmöglichkeit. Der Glaube ist immer das äußerste Verteidigungsmöglichkeit. Langschild. Und das, wenn wir den Langschild des Glaubens bei Paulus richtig führen, dann braucht man eigentlich keinen Helm und gar nichts mehr sonst, sondern mit dem könnt ihr schon alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen. Unwirksam machen. Langschild des Glaubens. Und jetzt bei Petrus. Petrus wird geführt im Geiste. Äußerste Umfriedigung stellt den Glauben dar. Innerhalb des Glaubens erst ein tugendsames Leben führen, hier ein im Vorhof. Da wird gesungen, gelobt, gebetet und so weiter. Ein innerhalb des Glaubens reicht da die Tugend. So. Inmitten der Tugend, jetzt kommt die Hütte, reicht da die Kenntnis. Jeder Israelite, der ja nicht da rein durfte, aber der durfte in den Vorhof, kann der sagen, ich kenne die Hütte. Kann man ja sagen, ja, er kennt sie. Die äußere Form der Hütte stellt die Kenntnis dar. Mit all den Vorhängen drüber Kenntnis. Innerhalb der Kenntnis reicht da die Enthaltsamkeit. Jetzt ist Petrus ins Heiligtum. Da wird nicht gegessen, Schaubrote werden nicht gegessen, sondern nur angeschaut, im Anschauen von Brot und Kelchen. Ja, wird die Seele erquickt. Innerhalb der Kenntnis die Enthaltsamkeit. in der Enthaltsamkeit das Ausharren. Der Scheidevorhang hängt an vier Pfosten und vier Nägeln. Genau wie wer?
Christus am Kreuz.
Wie der Fleischesleib Jesu Christi an vier Pfosten und vier Nägeln hin. Da. Ausharren bis in den Tod bedeutet das. Innerhalb des Ausharrens reicht da die Gottseligkeit. Ja, die Gottseligkeit heißt zuerst. Mhm. Inmitten der Gottseligkeit, das heißt der ganze Raum ist allerheiligst, Gottseligkeit, die Bruderliebe. Jetzt erst kommt die Bruderliebe, weil die beiden Cherubim Brüder genannt werden. Und inmitten der Bruderliebe, die Philadelphia, die Agape, die Gottesliebe. Also, wer ist hier zuletzt? Die Liebe Gottes, Gott selbst in seiner Liebe. Und er sprach zu Mose: Mose, wenn ich dich rufe, kommst du zu mir herein. Trittst vor mich hier im Allerheiligsten. Und dann werde ich mit dir sprechen aus dem Schoße der Bruderliebe, sagt er, der Cherubi, der Brüder, und vom Sühnedeckel herab. Wunder, was heißt das? Das heißt, wenn Gott selber spricht und nicht Engel sprechen oder etwas für fromme Leute, Geschöpfe, wenn Gott selber spricht, dann spricht er nur aus dem Schoße der Bruderliebe und vom Sühnedeckel aufgrund der Versöhnung des Alls spricht er, sonst spricht er nichts. Merken wir, alle unbarmherzigen Gerichte und alle unbarmherzigen Worte und weiß was für Dinge und Sachen. Ne? Wenn Jesus in Niedrigkeit einmal Stricke genommen hat und die zum Tempel herausgejagt hat und so weiter und so weiter und spricht von Zähneklappern und weiß was alles da im Scheol, nicht? Dann musste er das, warum? Weil er sich selbst freiwillig unter dieses Gesetz gestellt hat. Ne? Und war nur gesandt zu den verlorenen Schafen vom Hause Israel, sein ganzes Leben. Und wir nehmen da Dinge, ja, also kommen wir hierher zurück. Ganz wunderbar. Ich darf hier, weil das Wort Architekton hier noch steht. Wer wird Architekt genannt im Neuen Testament? Übersetzt: Denn ich, Paulus, habe als weiser Baumeister den Grund gelegt. Und da steht halt im Griechischen: Ich habe als weiser Architekt den Grund gelegt, und einen anderen Grund kann niemand legen. Er ist schon gelegt. Jesus Christus, Golgatha. Währenddem, das wollen wir dem sagen, der Pflegevater Jesu Christi hieß Josef. Und der war nun einmal nicht Zimmermann. Wie viele Holzhäuser werden denn in Israel gebaut? Bitte schön. Habt ihr auch mal schon dran gedacht? Kein einziges, sondern alles
Steinholz.
Der Pflegevater Jesu war Tekton, heißt Baumeister. Jesus hat nicht Holz gehobelt und gesägt, sondern er hat gemauert, Pflaster angemacht und Steine aufeinander geschichtet. Und sein Vater. Er war Tekton und Ach heißt was? Anfang. Der Urbaumeister ist der Architekton. Der gehört ins Allerheiligste, Paulus hier. Und der Pflegevater Jesu war nur ein Tekton. Also der war Bauer, das ist Baumeister, das Richtige. Seht, wie wir uns da korrigieren lassen dürfen. Also wir haben jetzt gesehen, Glaube van voegzames leven, kennisnahme van de äußeren Form des Zeltes der Zusammenkunft, der Moadim, da dringt erst die Enthaltsamkeit, dahinter Ausharren bis in den Tod, da dringt die Gottseligkeit und ganz nahe die Bruderliebe und die Gottesliebe. Das hat Gott dem Petrus geoffenbart. Seht ihr jetzt? Ich drehe Orgelmann Restaurant. Ne? Wieder überwältigend wunderbar. Seht, das ganze Wort Gottes, unsere ganze Bibel, bewegt sich, sie kann Geschichten, Familiengeschichten erzählen, weiß das alles, bewegt sich immer in den Ordnungen des Hauses Gottes. Oder dann außerhalb des Vorhofes ist ja das Lager Israels, ist das auch etwas? Das bewegt sich im Lager. Und dann gibt es noch eine Ordnung außerhalb des Lagers. Geht das uns auch etwas an? Hat der Herr Jesus auch etwas erlebt mit außerhalb des Lagers? Und gibt es ein Gesetz, wie ein Aussätziger, der außerhalb des Lagers war, vom Aussatz geheilt wurde, was da alles dann geschieht? Zwei Tauben. Zwei Tauben, Zedernholz, Karmesin und Isop. Und wie das alles da gemischt werden muss und eine Taube geschlachtet und die andere ins Blut der Taube getaucht werden muss und dann Isop und die Dinge auch. Also ein ganzes Zauber-okkultes Geschehen. Wer erinnert sich das schon einmal gehört zu haben? Danke. Also wo der geneigte Bibelleser sagt, kann er, also sowas kann unmöglich vom Geiste Gottes hier eingesetzt worden sein. Eine richtige Zauberproduktion da. Okkulte Sachen. Wenn wir zwei das vorführen würden,
wegen Tierquälerei eingestellt werden.
Auch schon. Und so, ja, und unhygienisch. Dann noch den zu reinigen mit Blut besprengen, also mal so. Also. So. Und nun, jetzt haben wir das etwas näher angesehen. Der Geist des Menschen, hier ist der Geist Gottes. Die Seele, hat Gott auch eine Seele?
Ja.
Hat der Herr Jesus auch eine Seele?
Ja.
Ja. Das war ja das Lösegeld, das Satan gefordert hat, wenn er alle anderen Seelen freigeben soll und von seinem Amt zurücktreten soll, rechtsgültig. Also die Seele, die Jesu Christi gefordert. Und das heißt nicht, des Menschen Sohn hat Macht, sein Leben zu behalten und sein Leben zu geben, sondern seine Seele zu behalten und seine Seele als Lösegeld für alle Schuld Paulus auszuhändigen in dem Macht Satan. Ja, und der Leib, wo ist der Leib? Der Geist? Hier? Die Seele hier? Und wo ist der Leib?
Ha.
Wenn diese Hütte abgebrochen wird, schreibt Paulus, dann haben wir einen Bau von Gott nicht mit Händen gemacht. Also, was ist das da? Hier? Eine, kann die rasch abgebrochen werden, die Hütte? Kann die auch rasch abgebrochen werden? Merken wir schon etwas? Liebe Geschwister, an dieser Hütte, mit allem, was wir erzählen werden, ist jedes Organ und jede Funktion am äußeren Menschen, Haut, Haar, Fleisch und das ganze Knochengerüst, alle Tragelemente waren aus Akazienholz, Säule, Pfosten, Pflöcke und alles das. Und die hat einer gezählt, die Zahl dieser Tragelemente an dieser Hütte, entspricht genau der Zahl der Knochenteile an unserem Skelett. So weit gehen die Dinge. Die Hütte selbst, die Konstruktion der Hütte stellt den Leib dar. Innerhalb des Leibes ist eine Seele vorhanden. Und erst innerhalb der Seele ist der Geist des Menschen verborgen. Aber der Geist des gefallenen Menschen ist nur noch ein glimmender Dorf. Und was steht da geschrieben? Da ist Gott in seiner Treue als Schöpfer jedem Geschöpf, der gefallene Schöpfung und Menschheit, als Schöpfer so treu, dass er nicht zusehen kann, dass auch das letzte Restchen vom ehemaligen Geist, den Gott ihm gegeben hat, auslöscht hat. Den glimmenden Docht lässt Gott nicht auslöschen. Liebe Geschwister, wir haben schon gehört, in jedem Menschen sei noch ein guter Kern. Und wir Frommen sagen, dummes Zeug, nichts ist da. Nicht? Wo wohnt bei uns nichts Gutes? Nur in unserem Fleisch. Nur in unserem Fleisch. Da nun und der Geist des gefallenen Menschen nur noch ein glimmender Docht ist, kann der die Führung nicht mehr übernehmen. Der muss froh sein, dass er gerade noch so flackern kann. Ne? Es muss die Seele die Führung übernehmen und zudem ist sie nicht geschaffen. Deshalb ist alles seelisch, was der unwiedergeborene Mensch unternimmt, von Gott bis und mit teuflisch, das Seelische. Also gerade so angenommen, ich sei gestorben, und sei niemand da, ich mache ein Architekturbüro, der das leiten könnte. Jetzt meine Hilda soll das Architekturbüro leiten. Das wäre gleich bankrott gewesen, kann ich gleich sagen. Also, bitte, hier ist auch das männliche Prinzip und hier ist das weibliche Prinzip vorhanden. Mann und Weib waren in einer Gestalt da geschaffen. Bitte. Also was? Alles bewegt sich in den Ordnungen des Hauses Gottes, bis und mit natürlich alle. Allerheiligstes, Heiligtum, Vorhof, Lager und außerhalb des Lagers. Das sind die fünf Stationen, die die Schrift kennt. Jetzt die Leviten. Also noch einmal, Geist, Seele, Leib. Die Form und die Hütte. Und wie erinnern wir uns? Wie musste Petrus die äußere Form oder die Hütte von außen gesehen bezeichnen? Wie der Tugend die Kenntnis. Also, das Gebäude der Stiftshütte stellt die Kenntnis dar. Ist die was wert? Ohne die Hütte gäbe es kein Allerheiliges und kein Heiliges. Ist also die Kenntnis als solche im Glauben drin. Stimmt es, dass ein gläubiger Mensch nicht genug wissen kann? Kenntnis haben kann von allem.
Und dann bläht es nicht auf.
Ja, dann im Gegenteil. Dann
macht einen gleich.
Ja, ja. So. Jetzt gehen wir ein Stück weiter. Genau, Lagerordnung, die Stiftshütte und das alles war ja genau Mittelpunkt der 12 Stämme Israels, die ringsum sich zu lagern hatten. Im Osten Juda, der Stamm Juda mit, zwei anderen Stämmen, im Süden Ruben, im Westen Josef, Ephraim, Manasse und Benjamin und im Norden Dan und zwei andere Stämme. Und dann diagonal waren Wege, so dass der Bileam, der ja von weit oben diese wunderbare Lagerordnung Israels versah, der war ja entzückt
was, wie der das darstellt. Einmal, so. Das haben wir im Norden, nehmen wir mal Will Levi hatte drei Söhne, Kehat, wir sind Kehatiten, Mose und Aaron waren Kehatiten, und dann Merari und Gerson. Kehat, Merari und Gerson waren die drei Söhne Levi. Und nun hat Gott diese drei Söhne Levis, die folgt platziert. Merari auf der Nordseite der Hütte, Merari. Der zuständige Führer dieser Gruppe hieß Zuriel. Im Westen hatten die Gersoniten sich niederzulassen. Eliasaf, der Führer dieser Gruppe. Im Süden die Kehatiten, alle Leviten vom Stamme Kehat im Süden der Hütte und die führenden Männer Mose, Aaron und seine Söhne. Da war dann Eleazar, der hatte die Oberaufsicht über alles, über das Öl zum Licht, das heilige Salböl und alle die allerheiligsten Geräte. Bundeslade, Räucheraltar, Schaubordlicht, goldener Leuchter, Waschbecken und Schlachtopferaltar im Vorhof. Hatte Eleazar heißt Gottes Hilfe, hatte der. Und die führende Gruppe der Kehatiten lagerte im Osten. So. Was stellen die nun dar? Was hatten die? Da beginnen wir hier. Die Merariten. Die hatten alle Tragelemente in der Hütte. Also Bretter, die standen, Pfosten, Säulen und was immer Baukörper bildend und alles, was tragend war, hatten die, was ist denn noch her? Die Merariten. Weil ein Brett, die Hütte, bitte, 10 Ellen breit, 10 Ellen lang, 10 Ellen hoch. Also, der Raum des Allerheiligsten war genau ein Würfel. Wie viel Kubikellen?
1000.
Elf. Salomon, die 1000 sind dein. Währenddem der Raum des Allerheiligsten zwei Würfel hatte. Zwei Teile, ein Teil. Ich darf nur schnell etwas Kleines hinzufügen und denken wir an gestern Abend da, Wasserstoff und Sauerstoff und so weiter. Geist wird dargestellt durch den Sauerstoff. Er hauchte sie an, Odem, nehmt hin, Heiliger Geist. Wasser, zwei Teile Wasser, Wasserstoff, ein Teil Sauerstoff. Das bleibt, solange da geschlossen ist. Wenn der Scheidevorhang wegfällt, was passiert dann? Ein Teil Sauerstoff und zwei Teile Wasserstoff. Was bilden die jetzt? Und was fließt dann in Hesekiel so und so unter der Schwelle des Tempels? Ein kleines Wässerchen. Was weißt du, dann wird immer, immer tiefer, immer tiefer, immer tiefer. Sind das menschliche Erfindungen hier alles, was ihr da sehen dürft? Ordnungen, Ordnungen. Einfach anbetungswürdig. Das war noch nebenbei Bemerkung. Jetzt war mal, ja, wollte ich sagen.
Okay, das ist das.
Ein Brett, das die Wände bildete, war etwa so breit und so dick. Das waren solche Klötze. Richtig massiv. Und 10 Ellen hoch.
Etwa 5 Meter.
Ja, also
gut 5 Meter.
Ja, etwa gut 5 Meter hoch. Jetzt stellt ihr vor, das Gewicht. Das konnten die natürlich nicht tragen. Ne? Aber die hatten das alles aufzurichten, diese alles. Und dann waren diese Einzelbretter, die waren mit zwei Zapfen miteinander verbunden. Aber wisst ihr, wie die Zapfen heißen? Wie alles lebendig? Hände, verbunden mit zwei Händen. Also ein Brett reicht der anderen die Hand. Das sind ja auch die Bretter hier. Raumbildend. Ja. Brüder. Und wie heißen da unten die silbernen Stücke da? Füße. Ja, das sind ja auferstandene, aufgerichtete. Ja. Sind wir nicht Behausung Gottes im Geist? In der Auferstehung. Wenn die Hütte aufgerichtet wird, das bedeutet nichts Geringeres als Auferstehung. Also, die Meraviten hatten schwere Lasten, die konnten die gar nicht tragen. Denen wurden Wagen zur Verfügung gestellt.
Ochsen gespannt.
Mit Ochsen oder Rinder gespannt. Ja. So. Es kommt im Westen die Gersoniten. Die hatten alles, hatten die Verantwortung für alle Textilien. Also auf dem Scheidevorhang. Und alle die Teppiche, die wunderbaren, da waren ja 4 Lagen von verschiedenen Teppichen. Ein über die Hüfte gehängt. Da 5 und da 5. So. Und alles, was Textilien war, hatten die zu übernehmen und zu tragen, sorgfältig. Jetzt erhob sich die Wolken- und Feuersäule eines Tages. Lagerordnung, zeitlang. Was wusste alles Volk jetzt?
Aufbruch.
Jetzt wussten die Leviten her, die Keratiten was. Jetzt kommen wir zuerst, kommt zuerst unsere Arbeit. Wir haben als erstes hineinzugehen und den Scheidevorhang herunterzuholen. Und mit dem Scheidevorhang die Bundeslade zudecken. Das sind Priester, die Keratiten. Was machen die? Was bedeutet der Scheidevorhang? Paulus, Epheser 2. Er schreibt, was hat er niedergerissen? Die Scheidewand, gell? Weil bei Salomo nicht nur ein Vorhang, Scheidevorhang war, sondern eine ganze Wand mit einer Ölbaumtür. Und auf Golgatha ist was geschehen, da hat der Vorhang zerrissen und Paulus spricht von einer Zwischenwand der Unfriedigung, das ist bei Salomo niedergerissen, das Gesetz der Gebote in Satzungen ist weggetan. So was. der Sonniten, die wohnen, nämlich jetzt diese innerste, wunderbarste Decke, die zuerst drüber gehängt wurde, das Ganze, nennt die Schrift die Wohnung. Weil die inwendig sichtbar war. Die Bretter wurden alle mit Gold überzogen. Was war denn das Material all dieser Tragelemente?
Akazienholz.
Akazienholz. Wisst ihr, was das heißt? Das ist das Holz der Sünde in der Schrift. Akazienholz.
Und ist sehr ausdauernd.
In Zürich jedes Jahr Frühlingsfest, so recht altheitlich, aber wunderbar. Alle in Zürich gibt es etwa 30 Zünfte noch, die Handwerkszünfte. Die haben dann einen riesen, wunderbaren Festumzug. Und dann zuletzt am Abend, das Fest heißt Sechse Leute, da ist auf dem großen Festplatz ein riesen Holzstoß aufgeschichtet, oben so ein Schneemann. Und der wird dann also angezündet und verbrannt, also der Winter wird da verbrannt, da in Zürich nicht so. Es war das während dem Zweiten Weltkrieg, haben die das auch gemacht. Also man merkte, die Schweiz bleibt verschont. Und dann haben natürlich die Sozialisten am anderen Tag geschrieben, dieser Holzstoß dort, das hätte für uns nochmal warmen Kaffee und warme Suppe gegeben. Nicht? Was macht ihr da? Natürlich, das sind die Bürgerlichen da. Nicht? Am anderen Tag kam in der Zürcher Zeitung die Notiz: Braucht euch gar nicht aufzuregen, denn wir haben ein Holz gewählt, das sonst für nichts wert ist, als verbrannt zu werden. Akazienholz, und beschreiben das wie folgt: Ist doch das Akazienholz unter der Kategorie der Abfallholze die schlechteste Sorte. Liebe Geschwister, und das sind wir. Wir sind Akazienholz. Ist jemand beleidigt? Oder beglückt?
Bitte? Die Winzer verwenden gerne für die Stöcke, die sie reinhauen, Akazienholz, weil das sehr lange braucht,
bis
er wieder.
Jawohl. Also, alles Akazienholz. Eines Tages heißt es, und Israel blieb in Sittim, das heißt Akazien, im Tale Sittim, als Akaziental. Und die Söhne Israels hurten mit den Töchtern der Nationen ringsum. Das war das Tal Sittim. Es gibt es in einem kleinen Propheten das wunderbare Wort: Bedenket, was geschehen ist, durch die Langmut Gottes. Vom Tale Sittim bis nach Gilgal, Abwälzung der Schande. Golgatha. Unser Gotteswort. Also, die Gersoniten hatten alles, ja, Textil, alle Textilien zu übernehmen und dann sorgfältig. Also, ja, was geschah jetzt? Was heißt das? Scheidevorhang runter und sollen die Bundeslade damit zudecken. Das machen hohe Priester. Ne? Scheidevorhang, Paulus, Epheser 2, die Zwischenwand der Zäunung, der Scheidevorhang, das Gesetz der Gebote in Satzung, man stellt das dar. Ist weg, das Gesetz der Gebote in Satzung, und bedecken damit was? Die Versöhnung des All, die Bundeslade, der Sühnedeckel. Also die Priester, und wie wird der Vorhang auch noch bezeichnet? Der Fleischesleib Jesu, der Vorhang seines Fleisches, das ist der Fleischesleib Jesu. Das war die Decke für die Leviten, die Priester in den Tagen Jesu, weil sie so ein Fleischesleib sahen wie einer von uns, nicht? War für sie das ganze Geschehen auf Golgatha als versäumt, als vollständig verborgen. Die haben selber zugedeckt.
Deshalb zerriss der von Gott her, von oben nach unten, im Augenblick des Todes
Jesu. Jawohl. Jawohl. Ja. Ja. Aha. Jetzt gucke ich aber auf die Uhr.
Gleich an.
Du, wir wollen ja 4:15 essen.
Ja.
Schleunig Schluss auf die Uhr. Dann sage ich nur noch, hier, diese Gruppe der Kehatiten hatte dann den goldenen, die allerheiligen, heiligsten Stücke zu übernehmen, die Bundeslade zu tragen, den Räucheraltar, alles musste zugedeckt werden, Schaufelstisch, goldener Leuchter, und das alles hatten dann diese zu übernehmen, zu tragen. Schluss.
Zwei. Während die Merariten und die Gersoniten Transportmittel hatten für die festen Körper und für die für Textil, also weichen Körper, hatten die Kehatiten keine Transportmittel, da heißt es, sie trugen auf der Schulter.
Jawohl, die haben alles auf der Schulter zu tragen. Also, wie wunderbar hat Gott für alles gesorgt. Wir dürfen heute Abend dann weiterfahren.
Noch einen Gedanke dazu zum Schluss, der bedeutungsvoll war, dass der Vorhang, der Scheidevorhang, ja den Sühnedeckel,
der Scheidevorhang,
Sühnedeckel,
zudeckt. Das ist ja das Gesetz, was jetzt die Versöhnung überschattet und zudeckt. Das Gesetz macht also die gesamte Versöhnung nicht sichtbar.
Verhüllt das, was auf Golgatha geschehen ist.
Das Gesetz hüllt das.
Ausgerechnet die Fachleute, nicht die Bauleute, die noch den Eckstein verworfen haben, ne? Die sorgen dafür, dass das alles nicht zugänglich ist, nicht gesehen werden kann. Soweit, danke.
Zu den Kehatitern noch dieser eine Satz. Sie drucken auf der Schulter und solche dürfen wir sein.
Ja, genau. Und halt, darf ich nur weiterfahren? Aber Aaron selbst mit dem Brustschild der 12 Edelsteine soll das ganze Gericht Israel auf seinem Herzen tragen. Das ist unsere Sache. Dass wir alle Gerichte Gottes und alle Schrecknisse, von der wir heute, sollen wir auf unserem Herzen tragen. So, ich danke noch jemand kurz.
Noch ein kleiner Gedanke, du hast vorhin erwähnt, dass Schaubrote und Wein nicht gegessen und getrunken werden durften. Einmal war doch David in einer Notsituation und hat gegessen und getrunken mit seinen Getreuen.
Ja.
Du hast uns von dir schon öfter berichtet, wenn du in einer Not bist, dass du dann das Blut Jesu durch deinen Körper strömen lässt.
Jawohl,
das ist genau das, was David gemacht hat.
Jawohl.
Er hat Blut und Fleisch gegessen. Er hätte ja überhaupt nicht mal da reingedurft als Stamm Juda. Ja. Er hat es gegessen, hat Blut und Fleisch durch sich strömen lassen und sich gestärkt und konnte seinen Marsch fortsetzen.
Bis zur Hölle Adulam. Ja, danke noch. Bitte schön.
21 und 23 bis 23. Auf euch, die ihr ein Fremde wart und Feinde durch die Gesinnung in den bösen Werken, damit sind wir gemeint, das Geheimnis. Euch hat er jetzt versöhnt in seinem Fleische durch den Tod, um euch heilig und makellos und untadelig vor ihm darzustellen. Vor ihm, vor Gott dem Vater, nicht vor uns Menschen. Nur müsst ihr ausharren im Glauben. Fest gegründet und unerschütterlich, und euch nicht abbringen lassen von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr vernommen habt, das in aller Schöpfung unter dem Himmel verkündigt worden ist, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin.
Wir wollen beachten, dieses letzte Wort fasst alles andere zusammen. Das Evangelium und die Versöhnung und alles. Ne? Dass ich, Paulus, wieder nur er, nur noch betont, weiter.
Und im Epheserbrief, aus dem ersten Kapitel, ja, ich lese dort noch ab Vers 18, weil es so schön ist, auch Vers 17 auch noch. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit, euch gebe den Geist der Weisheit, im Allerheiligsten, wir haben es ja morgen gesehen, sehen es da immer wieder, den Geist der Weisheit, Geist, Liebe, Weisheit, euch gebe, uns gebe, das ist unfassbar, den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis. Jesu Christi, in der Erkenntnis seiner selbst. Damit ihr, jetzt kommt ihr das Wunderbare, damit ihr erleuchtet an den Augen eures Herzens. An den Augen eures Herzens, das muss man mal einem Mediziner sagen. Eures Herzens. Und jetzt kommt wieder, wissen, welches die Hoffnung seiner Berufung ist und welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen, das heißt wieder in dem Geheimnis. Hier ist Geheimnis, in den Heiligen. Und welches die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns den Glaubenden. Ihr habt gehört, die überschwängliche Kraft, Größe seiner Kraft an uns den Glaubenden, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Das sind nur Superlative. Nur. Da frage ich mich, warum da
darf ich das mit einsprechen? Da lese ich gerade von der Hoffnung seiner Berufung, dem seine Berufung besteht. Der Gott unseres Herrn Jesus Christus, oder? Ist das richtig?
Ja, berufen. Hört man ja immer von einem anderen. Man kann sich ja eigentlich nicht selbst berufen und so wird sich wohl auch Gott nicht selbst berufen haben.
Gott schon.
So verstehe ich schon.
Ohne Anfang, ohne
die Hoffnung seiner Berufung.
Wir haben es hier mit dem Herrn Jesus.
Ja,
und wir haben vorhin schon festgestellt aus dem Kolosserbrief und wie es auch im 1. Petrus da Bezug nimmt, auf 1. Petrus 1, 19, 20, nimmt ja wieder Kolosserbrief in Bezug, dass hier der Sohn vom Vater schon als Lamm vor Grund, den haben die Lied gesungen, so ist es. Den Lied haben wir gesungen vom Adam. Dass der Sohn schon vom Vater vor Grund wegen der Welt, nach 1. Petrus 1, 19, 20, berufen worden ist. Vor Grund, als das Lamm. Das Lamm ist immer das Opferlamm. Also muss da schon was die Sünde, der Adam hat ja alles in dem Lied wunderbar festgehalten. Wunderbar. Das sehe ich hier in diesem Zusammenhang.
Aber die Frage vorhin, die Hoffnung seiner Berufung in den Heiligen, warum?
Also
die Heiligen, die er in Gnade und Barmherzigkeit schon vor Grundlegung der Welt auserwählt hat, bilden sein Erbe. Sein Erbe in den Heiligen. Wir sind in seinen Augen in Christo Jesu. So wunderbar. Dass er, sein Sohn ist gestorben, die Herrlichkeit, die er uns in Christo geschenkt hat. Wir sind sein Erbe in den Heiligen. Wie hast du hier den Text?
Also die Epheserstelle.
Ja.
Damit ihr wisset, was da sei, das Erwartungsgut seiner Berufung.
Ja.
Und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Losteils inmitten der Heiligen.
Ja, wie viel seines Losteils, das ist das Erbe.
Erbe, ja.
Knoche übersetzt Erbe mit Losteil.
Ja, ja.
Schade. Also, Erbe ist klar. Also, wir sind Erben Gottes und Miterben Christi. Also, da gibt es was zu erben. Ne? Nun sind wir aber nach Epheser 1, Vers 1 wo die Elberfelder übersetzt gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesu Christi. Wie steht's, was steht da?
Gesegnet
sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und dann steht aber auch wiederum geschrieben, ohne Zweifel ist der Segne größer, als der gesegnet wird. Da hat der Adolf Heller mal uns da helfen können. Als er aus der englischen Gefangenschaft nach Hause kam, war natürlich und traf seine Eltern wieder. Und sofort hat er natürlich erzählt, was er nun in Christo gefunden hat. Seinen Glauben auf seine lebendige Weise. Was passiert? Sein Vater, der ihn gezeugt hat, fällt vor seinem Sohn in die Knie und bittet ihn, den Sohn, bitte segne mich. Wer hat also wen gesegnet? Der Sohn, den Vater. Darf unser Gott auch das Bedürfnis haben, dass er auch einmal gesegnet wird? Was für eine Frage, selbstverständlich. An solche Dinge denken wir nie. Erst wenn die Schrift uns in Verlegenheiten bringt und wir beginnen, uns dann durch den Geist der Weisheit und Offenbarung das verstehen zu lassen. Das zu verstehen. Ja.
Nun kommen wir jetzt zur Frage, was heißt segnen? Wenn wir Gott segnen sollen, was heißt segnen?
Das griechische Wort gibt Auskunft. Logos heißt Wort und Eu heißt immer froh. Eulogetos hat Theos. Segnen heißt mit einem glückseligen Wort einen anderen noch reicher machen, als er schon ist. Das Segnen.
Wohlreden oder Frohreden?
Ja, jawohl, ja.
Ja.
So ist es auch. Also, ich glaube, das Wort Segnen hat zwei Bedeutung und Ausstrahlung. Das Wort Segnen. Aber ich lese mal noch weiter, gerade im Epheserbrief, dass wir noch zum Gebet kommen.
Also es ist interessant, wichtig, Sigmar, die Frage, welches die Hoffnung seiner Berufung ist und welches der Reichtum der Herrlichkeit Gottes. Erbe für den Heiligen.
Ah, jetzt, er will auch erben.
Ja. Ja. Und welches die überständige Größe seiner Kraft an und den Glaubenden. Nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, in welcher er gewirkt hat in dem Christus, in dem er ihn aus den Toten auferweckte. Und nun, lieber Vater, wir können dir nicht genug danken, wir können dich nicht genug preisen, wir möchten dich, geliebter Vater, segnen.
Danke.
Segnen in dem Namen aller Namen, Jesu. Und wir sind glückselig darin, dass wir dies, dein Wort, haben und was uns wirklich eine lebendige, kostbare, liebende, liebenswerte Speise geworden ist. Indem wir uns gerettet wissen aus dem tiefsten Abgrund, indem wir wissen, geliebter Vater, was uns in Jesus Christus ja alles geworden ist. Entschuldige, wenn ich sage, indem wir es wissen, indem wir ein Stückchen Ahnung davon bekommen. Und lass uns doch mehr zu Wissenden werden. Darum danken wir dir auch für den heutigen Abend, sodass wir durch deinen Heiligen Geist Hörende werden. Dass wir durch deinen Heiligen Geist Mitwirkende sind, alle. Denn unser lieber Bruder durch deinen Heiligen Geist uns heute Abend dein Wort aufleuchten lässt. Lieber Vater, aber lass das alles nicht für uns selbst als egoistisches an Reichtum werden, sondern dass wir diese deine Gabe als Gefäße weitergeben. Dir zur Ehre und zum Ruhm, ja dich segnen, dich preisen. Und dass wir auch das in diese Welt hineinströmen lassen, auch zu dem du uns vor allen Dingen auch immer wieder ermunterst zu tun. Wir beten dich an und danke dir für den Abend, für die Gemeinschaft, jeder Mann mit dir, der Jesu und dem Vater. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Wieder das Wort in Kolosser 2, denn ich will, dass ihr wisset, welch großen Kampf ich habe um euch und die in Laodicea und so viele mein Angesicht nach dem Fleische nicht gesehen haben. Auf das, er will also nicht nur, dass wir um seinen gewaltigen Kampf wissen, sondern auf das wir nun, dass unsere Herzen getröstet sein mögen, wenn wir auch merken, auch wir haben einen gewaltigen Kampf zu kämpfen. Und hier darf ich noch darauf hinweisen, etliche haben beim Lesen der Worte wohl gedacht, bei dem Ausspruch, dass die gleiche überschwängliche Kraft Gottes an uns wirkt. Haben wir das schon gemerkt? Eine überschwängliche Gotteskraft bei uns wirksam ist, muss man sagen. Bei mir kaum. Und bei euch auch kaum. Ja, jetzt war stimmt. Was stimmt? Im gleichen Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 9 und folgende: Deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tage an, da wir es gehört haben, nämlich vorher und auch von eurer Liebe im Geiste kundgetan hat. Hören wir nicht auf zu beten und zu bitten, auf dass ihr erfüllt sein möget mit der Erkenntnis seines Willens. Oh, wer von uns ist das erfüllt? Mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Und jetzt erst kommt, um würdig des Herrn zu wandeln, zu allem Wohlgefallen. Zu wandeln. Und jetzt in jedem guten Werke fruchtbringend und wachsend. Bleiben wir einen Moment stehen. Die Werke, die der Geist Gottes und er selber bei uns wirkt, die machen keinen Lärm und kein Aufsehen, sondern wann nur kann etwas wachsen und Frucht bringen? Wenn vorher ein Same es sich gefallen ließ, sich in die Erde begraben zu lassen. Was gibt es dann für einen Krach, wenn es da wächst? Merkt man nicht, hört man nicht, sieht man nicht. Aber dann auf einmal sieht man etwas. Aber zuerst verwurzelt in der Liebe, und die Wurzeln haben die Gewohnheit, nicht nach oben zu wachsen, sondern nach unten. Wir sind auch bei der Frage, dass die überschwängliche Kraft bei uns wirksam ist. Wir sind an der Antwort. Wächst, Knoten, still weiter, bis die Ähre da ist. Und wenn die Ähre sich neigt, ist die Zeit der Ernte da, und des Endes dieses Zeitalters. Also bitte, nur die Werke werden von Gott als gute Werke bei uns, auch mal beim Richtertum Christi, als solche anerkannt. Soweit der betreffende Bruder, Glied am Leib des Christus, das betreffende Glied, es sich hat gefallen lassen, mit Christus gekreuzigt geworden zu sein, gestorben, begraben. Jetzt erst kann etwas wachsen. Das ist schon die Kraft Gottes. Jetzt wächst es bis zum Wachstum Gottes, wie wir lesen. Und jetzt wachsend und fruchtbringend in jedem guten Werke. Wachsen durch die Erkenntnis Gottes, und jetzt gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit. Oh, da habe ich gedacht, oh, so ein Glaubensheld, das muss ich werden, so ein Glaubensheld. Oh. Immer gilt bei mir, nur weiterlesen. Wie geht's jetzt weiter? Zu allem Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Ja. Nur wo gilt es auszuharren? Genau dort, wo es uns nicht passt. Und wo braucht es Langmut? Ja. Wo man kleinmütig werden könnte? Aha. Das sind die überschwänglichen Kräfte Gottes, die uns zur Verfügung stehen. Dort Er gibt dem Müden Kraft. Nicht denen, die sowieso schon stark sind. Und stark genug den Unvermögenden. Also immer dann, wenn wir wissen, jetzt bei mir ist aus, fertig, hoffnungslos oder verzweifelt die Lage, so, da setzt diese überschwängliche, stille Kraft Gottes an. Und was die nun bewirkt da drin am inwendigen Menschen, das werden wir dann in dem Moment staunend feststellen können, wenn im Moment der Entrückung. So, das wollte ich noch, die überschwängliche Kraft an uns. Bitte, ganz
ich hebe mir nur gerade die Stelle ein, passt nur so sinngemäß,
ja,
aus den Klagelieder, es sind die Gütigkeiten Jahweh, dass wir nicht fein aufgerieben
wunderbar
sind.
Jawohl.
Das ist die überschwängliche Kraft, die in uns wirkt, dass wir überhaupt noch nicht umgefallen sind.
Ja. Eure Herzen getröstet, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum der Vollgewissheit des Verständnisses, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, in welchem verborgen sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und da müssen wir streichen, und der Kenntnis steht da. Dies sage ich aber, auf dass euch niemand durch überredende Worte verführe. Soweit. Warum haben wir das noch einmal gelesen? Wir sind unter dem Thema das Geheimnis Gottes und dürfen feststellen, das Geheimnis Gottes besteht im Herrlichkeitsleib des Christus, dessen Glieder wir sein dürfen. Und wenn in Offenbarung 11 geschrieben steht, beim Schall der sieben Posaune ist das Geheimnis Gottes vollendet, heißt das, währenddem die sieben Posaunen da unten, die Gerichtsposaunen von Engeln geblasen laufen und dann die siebte erschallt, ist der Richterstuhl Christi oben schon abgeschlossen. Ich gehe zurück, das ist in der Mitte der letzten sieben Jahre der Fall. Die sieben letzten Jahre können erst laufen, wenn wir nicht mehr da sind.